Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück nach dem schweizerischen Programm und darf Sie jetzt begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 3. Dezember 2024. Etwas Verwirrung habe ich vielleicht produziert, gerade vorhin bei den schweizerischen Themen, denn aus Versehen habe ich vergessen, die deutsche und die österreichische Flagge aus dem Bild zu rücken. Normalerweise dient die als Erkennungszeichen, das exklusive schweizerische Wappen. Ausnahmsweise alles voll beflaggt, auch mit dem schweizerischen Schwerpunkt, schadet nichts. Ausnahmsweise, dass man da eben auch farblich unser Publikum in Österreich und Deutschland anspricht. Es gibt ja viele Österreicher und Deutsche, die auch die schweizerische Sendung anschauen. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt aber der Blick über die Landesgrenzen hinaus. Und ganz wichtig, es ist der schweizerische Blick. Wir geben nicht vor, wir maßen uns nicht an, die besseren Deutschen oder Österreicher zu sein, um Himmels Willen. Nein, wir stehen dazu, wir sind Schweizer. Und wir schauen neugierig, verwundert, bewundernd, auch voller Wohlwollen und ja, befürwortender, positiver Energie. Schauen wir da etwas über die eigenen Horizontbeschränkungen hinweg? Natürlich auch die schweizerischen Unzulänglichkeiten immer auch inbegriffen in dieser Sendung. Man kann ja nicht aus seiner Haut heraus, man kann versuchen, sich in ein anderes Land einzufühlen, aber man bleibt der Schweizer. Ich finde das allerdings auch eine Stärke, denn das zeichnet ja unser Europa aus, dass wir auf relativ engem Raum unterschiedliche Perspektiven haben. Und eine solche, ein großes Unheil unserer Zeit besteht ja darin, dass nur noch Gleichgesinnte sich da in ihren Echokammern wechselseitig auf die Schultern klopfen und abkapseln und dass man sich zu wenig konfrontiert mit der anderen Sicht. Auch die Streitkultur, die sogenannte, leidet darunter. Die Debatte, die Diskussionskultur, wenn das Wort Streit nicht so behagen mag. Und da sind wir auch als Schweizer, obwohl wir die Probleme natürlich auch kennen bei uns, bin ich ein ganz entschiedener Befürworter der Diskussion, der Debatte und eben dieser Vielgestaltigkeit der Perspektiven und des Blicks. Das macht übrigens auch den Journalismus erst so richtig interessant. Stellen wir die Seelen auf Empfang. Das ist die Adventsbotschaft. Im Hintergrund leuchtet die Kerze und wir sind voller Hoffnung. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Und das ist die Pointe, das ist die Botschaft dieser Adventszeit, dass man eben das Kommende, das Unerwartete, nicht mit vernagelten Herzen und mit eingebunkerten Seelen da empfangen sollte, sondern ganz im Gegenteil, eben im Geist der Offenheit. Stellt eure Seelen auf Empfang. Das ist die wichtige Botschaft, die ich da in dieser wunderbar bereits etwas in ihrer Besinnlichkeit flirrenden Adventszeit immer wieder anklingen lassen möchte. Im Schweizer Programm habe ich schon darauf hingewiesen, ein möglicherweise auch für Nichtschweizer tolles Weihnachtsgeschenk, unser neuestes Buch, das wir im Weltwoche Buchverlag herausbringen, Schweizer Klassiker, Literatur von Rüdiger Manesse bis Lukas Bärfuss, Christoph Mörgeli, Professor Christoph Mörgeli, der Autor, unser Herausgeber von Literatur und Kunst, Dr. Daniel Weber, mit einem Vorwort. Und Sie sehen, das ist also eine sehr schön, auch mit Bildern gestaltete Luxusausgabe mit den großen Klassikern und auch unerwarteten, unbekannteren Meisterwerken. Wer ein Land kennenlernen will, muss sich mit seinen Geschichten, seinen Mythen und eben auch seiner Kunst und seiner Literatur befassen. Hier tun wir das. Die einzelnen Texte sind kurz, pointiert, aber gehaltvoll gestaltet und konzipiert. Also eine ideale Gabe für die Weihnachtszeit und auch eine wunderbare Lektüre für die etwas entspannten, ja auch dann tatsächlich besinnlichen Tage im Übergang nach Weihnachten ins neue Jahr. Was sind die Nachrichten? Was sind die großen Themen? Georgien, die Krise vertieft sich und was dort sich abspielt, ist aus meiner Sicht oder könnte es zumindest sein, das Drehbuch 2.0 wie in der Ukraine 2014. Wir haben eine gewählte Regierung, wir haben eine Präsidentin, die sich weigert, mandatsgemäß abzutreten am 16. Dezember. Sie wird gestützt, sie wird beklatscht, bejubelt aus Europa, aus dem Westen. Und wenn ich rede da mit unseren georgischen Gewährsleuten, dann erzählen die mir, dass die Einflussnahme, die Einmischung des Westens, der Amerikaner, auch der EU-Funktionäre ganz extrem sei. Und man versucht jetzt einfach dieses Georgien da mit der Brechstange auf die europäische, auf die westliche Seite zu bringen, auch einzuschmieden in diese Phalanx gegen Russland. Und man sagt mir, dass die Behauptung, dass die jetzt gewählte Regierung da pro Putin oder Putin hörig sei, gar, das sei komplett an den Haaren herbeigezogen. Das stimme nicht. Die jetzige Regierung in Georgien, die wolle einfach einen unabhängigen Kurs fahren und sich da weder von Russland noch von der EU noch von der NATO einspannen lassen, um dann das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Ukraine, in der sich ja das Scheitern der westlichen Strategie, bin gespannt, wie Sie das beurteilen, jetzt vor aller Augen offenbart. Also hier eine unglaubliche Situation, und ich staune, wie in unseren Medien, gerade auch in den deutschen Medien, das verharmlost wird, wie man sich hier mit einer Selbstverständlichkeit einmischt. Jetzt hören wir schon, dass von Seiten der Europäischen Union die neue Außenbeauftragte, die Frau Kallas, die soll da schon von Sanktionen gesprochen haben, gründend auf der Behauptung, das sei Wahlbetrug gewesen. Meine Damen und Herren, da bin ich jetzt hochgradig skeptisch, um nicht zu sagen, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Und wo ist denn hier auch die hinterfragende Berichterstattung? Alles marschiert wieder in die gleiche Richtung. Immer mehr Desertionen in der Ukraine, das meldet die Financial Times. Ich schaue immer noch etwas in die britischen Zeitungen, die sind einfach sachlicher als die deutschen Zeitungen meines Erachtens. Also immer mehr Deserteure in der Ukraine, da können die Reihen nicht mehr gefüllt werden. Wir hören, dass allein in den letzten Monaten, in den ersten 10 Monaten dieses Jahres mehr Armeeangehörige desertiert seien in der Ukraine als in beiden vorhergehenden Jahren zusammengenommen. Also hier zeigt sich auch eine wachsende Kriegsmüdigkeit, und das passt natürlich jetzt auch zu den Positionsveränderungen der Regierung in Kiew. Präsident Zelensky hat in Aussicht gestellt, erstmals zu einem Waffenstillstand bereit zu sein, ohne dass eben Gebietseroberungen rückgängig gemacht werden. Diesen Waffenstillstand hätte man ja bereits im April 2022 haben können. Damals allerdings wurde er sabotiert. Der Westen hat Druck gemacht, hat die Ukrainer gehindert und die Russen an einer Einigung. Mit welchem Resultat? Dass Europa wirtschaftlich da niederliegt, allem voran Deutschland, dass unglaublich viele Leute gestorben sind, unglaublich viel zerstört wurde, unglaublich viel Beziehungen vergiftet wurde, das Weltklima auch nachhaltig beschädigt. Und anstatt eben selbstkritisch in den Spiegel zu schauen, bewirtschaftet man auf westlicher Seite einfach das Feindbild Putin. Wissen Sie, ich bin auch kein Rechtfertiger da der russischen Politik. Das ist nicht meine Aufgabe hier, um das geht es auch nicht. Aber es geht darum, den Blick selbstkritisch auf die eigene Seite zu lenken. Und wir sind ja hier im Westen, auch die Schweizer, die Deutschen, wir sind Teil des Westens, wobei auch in vielerlei Hinsicht Russland und auch China westliche Errungenschaften verinnerlicht haben, vielleicht sogar noch mehr verinnerlicht haben als wir. Dann knallt es auch in Syrien wieder. Aleppo sei da von Aufständlern genommen worden. Ich habe gelesen, eine Assad-Villa sei besetzt. In der Neuen Zürcher Zeitung steht, die Beseitigung Assads sei da eine gute Nachricht. Ja, vielleicht stimmt das, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich nach Libyen schaue, da hat man ja auch gejubelt, dass man den Langzeitdiktator Gaddafi losgeworden ist. Ja, da haben natürlich alle Freiheitsfreunde gejubelt, aber schaut mal, was jetzt los ist in Libyen. Es ist ein Trümmerhaufen. Libyen ging es vorher besser. Das ist eben die Ambivalenz der Welt. Da gibt es zum Teil Schurken, fürchterliche Regime, die uns nicht passen, aber die dann eben doch in ihren Ländern eine bessere Situation insgesamt herbeizuführen in der Lage sind, als das, was dann zustande kommt nach diesen überstürzten, oberflächlichen westlichen Interventionen. Also eben Georgien hier noch einmal die vertiefte Berichterstattung, wie da eine Präsidentin sich einfach weigert, den Sessel zu räumen. Das wird jetzt als Vorbild der Demokratie gefeiert in unseren Medien. Ist doch unglaublich. Die Desertionen. Dann noch spannend. Da warnt ein wichtiger Energiefunktionär der EU, dass man aufpassen müsse, dass jetzt Gaslieferungen aus Russland umdeklariert würden als aserbaidschanische Gaslieferungen, und so würden sie dann in Europa wieder verkauft werden. Da sehen Sie, meine Damen und Herren, dass jetzt vielleicht allmählich sogar der Druck schon steigt, dass unter der Last der Rezession, der Wirtschaftsprobleme, der massiv gestiegenen Energiepreise, der damit verbundenen Inflation, dass Länder jetzt mit, man könnte sagen, ungefälschten russischen Importen diese Sanktionen, diese Boykotte zu umgehen versuchen, weil einfach die Not sehr groß ist. Und wenn dann Frieden ist in der Ukraine, hoffentlich früher als später, wenn Trump dann seine Ansage in die Wirklichkeit umsetzen kann, ja, dann sind wir sehr gespannt, ob es, wie lange es dann dauert, bis diese Energieflüsse wieder zustande kommen. Deutschland, Buschmann wird Generalsekretär, darüber haben wir schon gesprochen. Die FDP macht sich da bereit für den Wahlkampf. Viel Glaubwürdigkeit ist da aus meiner Sicht verloren gegangen. Assad verliert Kontrolle über Aleppo. Da habe ich mir drüber geschrieben, Flüchtlinge. Was bedeutet das jetzt für die Flüchtlingssituation, wenn jetzt in Syrien hier wieder die Hölle los ist? Was kommt da auf Deutschland zu? Und sind die deutschen Politiker bereit, hier dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen? Keine Kritik eben an diesen Interventionen des Westens in Georgien. Das finde ich bemerkenswert. Weitere Themen haben wir hier noch notiert. Direktor für Rache. Ja, Trump will testen, wie weit ihn das politische System gehen lässt. Der neue FBI-Chef löst in den deutschen Medien sehr viel allergische Reaktionen aus. Ich finde das noch interessant, da diesen Cash Patel, oder wie man das ausspricht, den indischstämmigen neuen FBI-Chef, der die Medien als den größten Feind der Vereinigten Staaten von Amerika bezeichnet. Natürlich ist das übertrieben. Das ist etwas der Cowboy-Sound, der jetzt Einzug hält mit dieser Regierung. Aber ich habe schon in der ersten Amtszeit bei Trump immer geschaut, was kommt denn eigentlich hinten raus. Und die Rhetorik ist das eine, aber man muss eben immer auch die Resultate anschauen. Die USA sind ja auch etwas aus den Fugen geraten, sind sehr stark nach links gerutscht. Und jetzt kommt es einfach von rechts zurück. Hoffen wir, dass man da eine gesunde Mitte findet. Wir stehen weiter hinter der Ukraine. Ja, die EU-Außenbeauftragte Kallas und weitere Funktionäre sind da angekommen am Bahnhof von Kiew, um da ein Zeichen der Solidarität zu manifestieren. Das ist für mich das Sinnbild der Ohnmacht der Europäischen Union, die ja überhaupt kein strategischer Faktor ist in diesem Krieg, auf jeden Fall kein autonomer strategischer Faktor. Man könnte im Gegenteil argumentieren, dass die EU eigentlich noch nie so unbedeutend außenpolitisch gewesen ist wie in diesem Krieg. Und in der schweizerischen Sendung habe ich gesagt, die EU macht für mich den Eindruck eines zum Teil etwas vampiristischen Gebildes, also eines Gebildes, das den einzelnen Mitgliedstaaten die Energie absaugt, mit dem im Grunde paradoxen, um nicht zu sagen perversen Effekt, dass am Ende des Tages die EU eigentlich weniger und schwächer ist als die Summe ihrer Einzelteile. Also die EU ist weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Man bringt da einfach kein Gewicht auf den Boden. Und das hat für mich ganz wesentlich zu tun mit den institutionellen Konstruktionsfehlern dieser Europäischen Union, die sich auf den Satz herunterbrechen lassen, in der EU sind alle für alles verantwortlich und niemand für etwas. Und in dieser organisierten Verantwortungslosigkeit hast du eben keine vernünftige Führungssituation mehr, auch keine demokratische Haftbarkeit mehr. Die im Dunkeln sieht man nicht, die in Brüssel machen irgendetwas, ohne dass man weiß, wen man denn eigentlich im Notfall abwählen muss. Das passiert sozusagen in einer merkwürdigen, pseudodemokratischen Vernebelung. Und dessen ist man sich erst allmählich bewusst in der Europäischen Union. In der Schweiz diskutieren wir schon länger darüber, ist die EU eine intellektuelle und eine institutionelle Fehlkonstruktion. Cash Patel hat Kinderbücher über King Donald verfasst. Ja, fast schon wieder bewundernswert, wie hämisch da die Süddeutsche Zeitung erwartungsgemäß über die Personalbesetzungen davon Donald Trump herzieht. Massive Streiks bei VW, ja, dieser Konzern, der so stark verpolitisiert ist, bekommt nun natürlich auch die ganze Wucht der Politik zu spüren. Ich habe gestern gesagt, interessant, bemerkenswert und auch bezeichnend, dass BMW viel besser dasteht als Konzern, der eben noch von einer Familie geführt wird. Habe ich mir hier einige Notizen gemacht auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer Putins Schüsse nicht hört. Und da ist mir das Vokabular aufgefallen. Das ist schon bemerkenswert, mit was für einer gestanzten, ja man könnte fast sagen Stechschritt-Sprache. Ein bürgerliches Organ, das ja immer auch die Zurückhaltung, die rhetorische Zurückhaltung gepflegt hat, ist ja kein Podcast, sondern ist sozusagen das Blatt der bürgerlichen Intelligenzia in der Bundesrepublik. Aber was da, wie da geschrieben wird, zum Beispiel, Deutschland streitet über Kriegssprache, Putin führt Krieg. Es ist ein Krieg, der sich gegen alles richtet, was unsere Zivilisation ausmacht. Dieser Vernichtungsfeldzug wird nicht nur gegen die Ukraine und jetzt wieder verstärkt in Syrien geführt, er scheidet weltweit Recht und Gewalt. Und wer angesichts des seit Jahren gezielt Zivilisten mordenden Moskauer Regimes, dessen Sicherheitsinteressen anmahnt oder die Krim wie einst Helmut Schmidt als gleichsam natürlich russisch ansieht, der hat eine blutige Vorstellung von Frieden. Das ist in geballter, aufmunitionierter Form dieser Moralismus. Wir sind das Recht, dort ist die Gewalt, hier ist die Zivilisation, das ist die Barbarei. In diese Geländekammer der Selbstverblendung hat man sich also hineinargumentiert. Und ich muss Ihnen sagen, was die FAZ hier beklagt, dass man in Deutschland über die Kriegssprache streitet. Das empfinde ich als etwas noch Wohltuendes. Zum Glück streitet man in Deutschland noch über die Sprache. Dann aus Worten können Waffen werden, beziehungsweise Worte werden heute schon gebraucht wie Waffen und gerade in dieser kriegerischen Hinsicht. Und man sollte nicht nur einfach die Schüsse von Putin hören, sondern man sollte vielleicht auch sich etwas die Mühe nehmen, den geschichtlichen Kontext dieses Konflikts zu untersuchen und nicht nur die Schüsse zu hören. Wenn man nur die Schüsse der Amerikaner hören möchte, dann sieht man auch nicht mehr sehr viel oder hört eben auch nicht die ganze amerikanische Geschichte. Und da müsste man ja erst recht solche Artikel über die Amerikaner schreiben, die aber in der FAZ nicht geschrieben werden, weil es eben auch so in diese Vereinfachung nicht funktioniert. Also hier gibt schon zu denken, mit was für einer ballistischen Sprache dieses Intelligenzblatt auftritt. Und es ist natürlich ein Argument auch dafür, dass man diesen Taurus liefern soll. Also, dass die CDU recht hat, den Taurus in die Ukraine schicken zu wollen, was ich für etwas brandgefährliches erachte. Und alle, die sich da dagegen stellen, eben das sind dann die, die eben eine blutige Vorstellung vom Frieden haben. Nun, viele Friedenszeiten sind die Folge von blutigen Kriegszeiten. Nicht zuletzt der Zweite Weltkrieg war eine sehr blutige Zeit, die uns aber einen, ja, wenn auch prekären, aber doch tauglichen Frieden gebracht hat in Europa. Übrigens dank den Amerikanern, selbstverständlich, auch dank den Russen, die vor allem die größten Opfer gebracht haben in der Besiegung der hitlerschen Armeen. Das wird heute immer etwas weggewischt, aber die Amerikaner haben dann natürlich gerade für den Westen Europas ganz große Verdienste sich erworben, neben allem anderen, dass man da dann auch wieder kritisieren darf. Was mir diese Artikel auch zeigen, ist vielleicht, aber das ist noch schwierig für mich zu beurteilen, aber ist vielleicht auch die Tatsache, dass jetzt im deutschen Wahlkampf das Thema Krieg, Frieden, das Thema Taurus an Bedeutung gewinnt. Und hier bezieht nun die FAZ ganz klar Stellung gegen den Noch-Kanzler Olaf Scholz, der ja die Ukraine unterstützt und sagt, er sei dagegen die AfD und die BSW, die gewissermaßen vor Putin kapitulieren. Ich bin für die Unterstützung der Ukraine, aber ich bin gegen den Taurus. Und das ist für mich ja ein ganz wesentlicher Unterschied zur CDU. Und würde ich jetzt wählen in Deutschland, würde ich da wählen können, hätte ich also Mühe, da den Kanzler Scholz bei einem Misstrauensvotum von der Macht zu entfernen, mit der Aussicht dann darauf, dass bei den nächsten Wahlen ziemlich sicher Friedrich Merz mit seinem Taurus das Kanzleramt übernehmen wird. Wir sehen übrigens auch, dass die deutschen Grünen jetzt auf Distanz gehen zu Scholz und sich bei Merz annähern, punkto Ukraine. Also sie haben eine ganz merzwürdige, eine merkwürdige Allianz zwischen Schwarz-Grün, eine Allianz des Krieges gegen eine pazifistische Allianz oder eine Allianz des relativen Friedens. Da können Sie die SPD dazu nehmen, das BSW und auch die AfD. Also schon interessante Positions- und Frontstellungen jetzt in der deutschen Innenpolitik. Kallas erwägt Sanktionen gegen Georgien. Da haben wir auch noch die Meldung. Dann 80. Geburtstag des Sprach- und Theatervirtuosen Botho Strauß. Ich schätze den Botho Strauß als Schriftsteller ungemein. Ich kann mich erinnern, damals kannte noch nichts von ihm, ist mir dieser Aufsatz «Anschwellender Boxgesang» aufgefallen. Und dort das Unbehagen dieses Schriftstellers an einer meinungsmäßigen Einfalt und eben auch an dieser vorauseilenden Ächtung, könnte man sagen, in der Öffentlichkeit nicht progressiver Positionen. Also ich habe den Botho Strauß nie als den, wie er damals kritisiert wurde, konservativen Publizisten empfunden, sondern eher als jemanden, der mit einer sehr subtilen Sprache die Vereinseitigung der Öffentlichkeit kritisch hinterfragt hat, zu einem Zeitpunkt, als das viele, auch ich, noch überhaupt nicht so kritisch gesehen haben. Also hier an Botho Strauß hat sich wieder einmal der Satz bewährt, dass Künstler, dass Schriftsteller auch Seismographen gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen sein können. Und der Botho Strauß gehört für mich zu den deutschen Schriftstellern, die auch diese Unabhängigkeit, diese geistige Freiheit sich immer wieder herausgenommen haben und dadurch eben auch auffallen in dieser allzu einförmigen und gleichförmigen Kulturszene und literarischen Landschaft. Jedenfalls alles Gute zum 80. Geburtstag an Botho Strauß. Sein Sohn Simon Strauß ist ja ein sehr interessanter Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der auch auffällt als jemand, bei dem man spürt, dass er aus den ja etwas gewohnten Bahnen gelegentlich ausbrechen möchte, mit einer sehr auch gepflegten Sprache und viel Intelligenz und Subtilität in den Beobachtungen. Da ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Noch einmal mit den Klassikern von Christoph Mörgeli, Schweizer Klassiker. Wer ein Land verstehen will, muss seine Geschichten und seine Mythen kennen. Eine wunderbare, auch wunderbar gestaltete Einführung in die Literaturgeschichte unseres Landes, ja, mit Namen zum Beispiel Max Schreck, haben Sie den gekannt? Meinrad Inglin, natürlich Annemarie Schwarzenbach, Friedrich Glauser, Albin Zollinger, Fritz Meyer, Iris von Rothen, Otto F. Walter, ein paar herausgegriffen, Hermann Burger, Hugo Lötscher, Peter Bixel, E.Y. Meyer, Arthur Honecker, Fritz Zorn, Adolf Muschk, Evelyn Hasler, Lukas Bärfuss und Mary Lavater, Sloman, Konrad Ferdinand Meyer, Karl Spitteler, Elisabeth Müller, Jakob Schaffner, Konrad Falke, Adolf Guggenbühl, Meinrad, Lienert, Frank Wedekind sogar vertreten in diesem Buch. Das ist ein Leckerbissen. Ich freue mich darauf, habe mir schon eine Ausgabe sichern können. Klar, mir gehört ja auch der Verlag, aber bald können auch Sie im Besitz so einer wunderbaren Schweizer Klassiker-Ausgabe sein. Informieren Sie sich in der Weltwoche, die neueste gedruckte Ausgabe, da haben wir das Inserat drin. Wir werden das sicherlich auch in der kommenden donnerstäglichen Weltwoche wieder drin haben. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen.